Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Und mit Blick auf historisch-politische Bildung war es irgendwie immer die Frage von einerseits, wieso tun Menschen das an? Und andererseits so ein Stück weit die Frage, wo ist mein Teil in Gesellschaft? Und wo und wie schaffe ich es eigentlich, aktiver Teil der Gesellschaft zu sein, aber das auch mit anderen zu diskutieren?
Mit Erschrecken und Sorge beobachte ich die zunehmende rechtspopulistische Stimmung hier in Deutschland. Der wachsende Zuspruch zu rechten Parteien, die offen formulierten Abwertungen und Beleidigungen, der raue Ton in unserer Gesellschaft. Und ich frage mich, wo ich ansetzen kann, was ich bewirken kann. Ein Hebel, den ich persönlich habe, ist mein Bildungsfrauen-Podcast. Und deshalb freue ich mich sehr, euch heute Bildungsfrau Katrin Unger vorstellen zu dürfen. Seit mittlerweile 16 Jahren arbeitet sie an der Gedenkstätte Bergen-Belsen und verantwortet dort den Bereich Bildung und Begegnung. Aus persönlicher Erfahrung kann ich übrigens sagen, dass sich ein Besuch dort auf jeden Fall lohnt. Wir sprechen über ihren Zugang zum Thema, über die Kraft von Orten, über die vielen Menschen, die die Gedenkstätte besuchen und auch über die veränderte Stimmung in der Gesellschaft und wie sich diese auf die Arbeit in Bergen-Belsen auswirkt. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Ich habe mich in diesem Jahr sehr stark schon damit auseinandergesetzt, wie sich die politische Lage, die politische Stimmung in Deutschland verändert und habe mir vorgenommen, da auch manchmal noch mal mehr den Fokus drauf zu legen, beziehungsweise dann auch mit Bildungsfrauen ins Gespräch zu kommen, die auch noch mal anders davon betroffen sind und durch ihre Bildungsarbeit eben auch noch mal andere Ansatzpunkte haben, als ich das vielleicht persönlich habe. Und da bin ich, wo ich doch in Hannover wohne und arbeite, relativ schnell auch gedanklich in Bergen-Belsen gelandet, bei der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Katrin Unger sprechen darf. Katrin, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Dann erzähl doch mal, was genau machst du in Bergen-Belsen in der Gedenkstätte und was genau macht die Gedenkstätte auch überhaupt? Vielleicht wissen das ja gar nicht alle.
Na, dann versuche ich mal, das zu erklären. Ich fange mal bei mir an und ich glaube, dann erklärt sich vielleicht auch schon so manches, was die Gedenkstätte macht. Genau, ich bin von Hause aus Kulturwissenschaftlerin, Erwachsenenbildnerin und Sozialpädagogin und habe mir im Rahmen meines Studiums überlegt, wo zieht es mich denn hin, und habe eine Stelle angenommen in Bergen-Belsen mit Ende meines Studiums und darf da mittlerweile heute einerseits die Bildungsarbeit verantworten mit einem Team von wissenschaftlichen, pädagogischen Mitarbeitenden, Freiwilligen und einem großen Team von Freien. Das sind ungefähr 50 Menschen, wenn ich sie alle zählen würde. Und darf auch seit Anfang letzten Jahres die stellvertretende Gedenkstättenleitung ausüben, trage diese Verantwortung gerne in beiden Konstellationen und versuche, und damit vielleicht auch gleich überleitend, was macht die Gedenkstätte, eine zeitgemäße und zukunftsfähige Gedenkstättenarbeit aufzustellen. Wie du gesagt hast, Sabine, ne, das ist eine Gedenkstätte, die an ein ehemaliges Konzentrationslager erinnert. Also wir versuchen, die Geschichte wachzuhalten, einerseits an die Zeit des Konzentrationslagers. Davor gab es auch schon ein Lager für Kriegsgefangene, und ganz wichtig ist uns aber auch die Geschichte, was eigentlich alles nach der Befreiung, nach dem Ende des Krieges in Deutschland ab 1945 passiert ist. Es gibt auch ein großes Displaced Persons Camp, was in Bergen-Belsen war, was noch 5 Jahre existierte. Und was immer wichtiger wird, ist, und deswegen auch zukunftsfähige und zeitgemäße Gedenkstättenarbeit. Was heißt das eigentlich? Wieso sollten wir uns mit der Geschichte ab oder zwischen 1933 und 45 ganz konkret eigentlich heute noch auseinandersetzen. Welche Kontinuitäten oder über welche Kontinuitäten sprechen wir da von Entrechtung, Verfolgung von Personengruppen? Was sind Systematiken, die uns zu Menschenrechtsverletzungen in der Dimension, wie wir sie zur damaligen Zeit wahrnehmen müssen, sprechen müssen? Und was zeigt sich eigentlich heute immer wieder, wo es um Ausgrenzung, Verfolgung von Menschen geht, wo es eben nicht um um die gleichen Rechte geht, wo Demokratie gefährdet ist. Wir versuchen, Ausstellungen in Bergen-Belsen zu machen, ein breites Bildungsprogramm aufzustellen, wo wir immer versuchen, einerseits den Ort als solches darzustellen. Also was kann ich am historischen Ort als solches noch sehen? Das ist ja auch ein anderes Konstrukt, als würde ich jetzt in ein Dokumentationszentrum gehen, wo ich über die Zeit des Nationalsozialismus was erfahren kann. Sondern es geht bei uns auch tatsächlich ganz konkret um die historische Geschichte des Ortes. Was kann ich an dem Ort eigentlich noch selber sehen und wahrnehmen? Und davon eben aber auch abgeleitet, wie ist die sogenannte Wirkungsgeschichte, welche Auswirkungen hat das und wie baut sich das im Prinzip auch als ein konkreter Ort in ein großes Netzwerk von global- und verflechtungsgeschichtlichen Perspektiven ein, wenn wir uns um Fragen des Nationalsozialismus und des Holocaust wenden und richten.
Ja, es ist ein großer Themenkomplex, ne, von früher nach heute, global, lokal. Also da sind ja ganz, ganz viele Verflechtungen drin. Mich würde ja im ersten Schritt mal interessieren, wie bist du denn am Ende deines Studiums, auf die Gedenkstätte Bergen-Belsen aufmerksam geworden und was hat dich auch interessiert, thematisch in die Richtung zu gehen? Weil das ist ja eben auch keine leichte Kost. So, und irgendwas hat dich ja dann offensichtlich gereizt oder auch hingezogen. Was war das? Kannst du das beschreiben?
Das geht ein bisschen tatsächlich in meine Jugend zurück. Also ich bin, ich würde schon sagen, sehr politisch aufgewachsen. Ich bin in der Uckermark geboren und gerade die Jahre der Transformation, also die Wendejahre, waren schon für mich sehr prägend. Auch davor schon sehr politisch engagiert oder mit einem großen politischen Bewusstsein würde ich auch im Nachhinein, wenn ich so auf meine Kinder- und Jugendjahre gucke, blicken, auch immer stark familienbiografisch verwoben, also als auch als, also es war Fluchtgeschichte in meiner Familie immer ein Thema und ich sag mal so, naja, wenn man flüchten muss, wo ist eigentlich, also wo sind die Anlässe, weswegen die Fragen von Flucht, Vertreibung, auch alleine schon, wie nennen das Familienmitglieder eigentlich, was passierte so in den Jahren ab 45 oder auch schon ab 44. Und irgendwie war das immer Thema, wenn ich so, ne, diese Zeit des Nationalsozialismus als große, ich würde fast sagen, als so ein großer Referenzpunkt. In der DDR, auch durch ein Schulsystem, immer mit der Thematik in irgendeiner Art und Weise nochmal tangiert und gar nicht so selbst gesucht. Ich meine, meine Grundschule hieß Ernst Thälmann und da war im Prinzip jedes Jahr Ernst Thälmann als der große Kämpfer gegen die Nazis, ne, so politisch, und seine Verfolgungsgeschichte in Buchenwald und keine Ahnung wie. Das hatte irgendwie immer so Bezüge und irgendwie hat mich da, ich will gar nicht sagen, immer so aus historischen Perspektiven oder gar nicht, was so historische einzelne Ereignisse betrifft, sondern irgendwie immer eher so mit der Frage, wieso tun Menschen sowas eigentlich an? Das war irgendwie so der Trigger. Und die Transformationsjahre, die Wendejahre waren dann stark auch geprägt, gerade in der Uckermark, durch viele Neonazis, die da aktiv waren. Also viele Geschichten auch von Bekannten oder auch Freunden, die verfolgt wurden, weil sie links aussahen oder als links gelesen wurden in den 90er Jahren. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo wir abends auf Konzerten waren und es immer darum ging, wie kommen wir jetzt eigentlich heile nach Hause, weil irgendwie auf der einen Seite der Straße das Konzert stattgefunden hat, auf der anderen Seite der Straße die Neonazis marschiert sind und die Polizei irgendwie in der Mitte, wo man aber auch damals nicht sicher war, wie verhält sich Polizei eigentlich in der Situation. Und ich mich an viele Situationen erinnern kann, wo wir dann irgendwie mit vielen, ne, ich war da 14, 15, 16, mit vielen Strategien von in welcher Kette, mit welchen Fahrrädern, also nicht mit welchen Fahrrädern, aber in welcher Reihenfolge, wer hinter wem auf dem Fahrrad fangen wir jetzt eigentlich an, nach Hause zu kommen? Und wer bringt wen eigentlich nach Hause, damit man irgendwie Überfälle und sowas vermeiden kann? Das war so aus so einer reinen Alltagskonstellation einfach auch stark Thema. Und dann bin ich in Bamberg gelandet zum Studium und habe da eine Kommilitonin gehabt, wie dann diese Zufälle im Leben ja manchmal auch eine Rolle spielen, die ein Praktikum gemacht hat im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin und da den, ja, Bildungsmenschen kennengelernt hat, das Thema dessen, ne, wo und wie lernt man Menschen kennen, und ich dann im Rahmen meines Studiums angefangen habe, in Dachau zu arbeiten, im dortigen internationalen Jugendgästehaus. Mittlerweile heißt es Max Mannheimer oder ist nach Max Mannheimer benannt. Überlebenden von Dachau, auch einer sehr großen Persönlichkeit. Und ich habe da einfach angefangen zu sagen, ich würde gerne in den Bildungsbereich gehen. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich habe Kulturwissenschaften und auch zwei pädagogische Nebenfächer studiert und dachte immer so, ja, ich würde gerne im außerschulischen Bereich was machen, wusste aber mit dem Studium noch gar nicht, wo es mich hinzieht. Und habe dann im Prinzip mit relativ Beginn des Studiums angefangen, dort Seminare zu geben, mehrtägige Seminare als historisch-politische Bildung, Aufhänger, dort die dortige Geschichte des Konzentrationslagers Dachau. Und irgendwie schrieb sich das so ein Stückchen weiter. Also ich habe das dann mehr als 10 Jahre gemacht, habe in einem anderen Feld noch gearbeitet, das war eher so entwicklungspolitische Fragen. Und irgendwie ging es mir auch da immer darum, so ein Stück weit einerseits, wie kann ich Hilfe zur Selbsthilfe schaffen? Na, also in entwicklungspolitischen Fragen ist es ja dann oft auch, wie schaffe ich es, dass Menschen so in wirtschaftliche Selbstständigkeit kommen, damit was auf die Wege geht, auch mit Nachhaltigkeit und mit Blick auf historisch-politische Bildung war es irgendwie immer die Frage von einerseits, wieso tun Menschen das an, und andererseits so ein Stück weit die Frage, und wo ist eigentlich mein, einerseits, wo ist mein Teil in Gesellschaft und wo und wie schaffe ich es eigentlich, aktiver Teil der Gesellschaft zu sein, aber das auch mit anderen zu diskutieren, also auch rein in Aktivität, nicht in Passivität, auch nicht in dieses, ich muss das alles hinnehmen, was um mich drumherum passiert, sondern immer mit dieser Frage, wo kriege ich es aktivierend hin, wo kriege ich es stark mit so partizipativen Prozessen hin, auch mit politisch partizipativen Prozessen hin. Und am Ende meines Studiums guckt man ja sich so um und denkt so, ach, das ist aber eine ein oder andere total spannende Stelle, und habe mich damals auf eine für 9 Monate ausgeschriebene Stelle in Bergen-Belsen beworben, wo es damals darum ging, gerade das war so Ende der 2000, wann habe ich angefangen, 2008 in Bergen-Belsen, waren sehr stark in der Diskurs in Gedenkstätten Fragen von Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung. Und da dachte ich so, ja, das finde ich nochmal spannend. Wo und wie kann ich im Prinzip das auch weiterentwickeln? Wo und wie steht das auch eher in so einer größeren Geschichte nochmal? Also nicht nur diese Fragestellung von, wie habe ich mich als in Anführungsstrichen biodeutsche Person zur Geschichte des Nationalsozialismus zu verhalten und was heißt das eigentlich irgendwie damals auch schon 70 Jahre danach, sondern was meint das eigentlich auch auf eine heterogene, multikulturelle Gesellschaft bezogen? Also was sind da eigentlich die größeren Fragestellungen, die dahinter stehen? Genau. Und von dem her habe ich angefangen, in einem Projekt zu arbeiten, was damals EU-finanziert war, genau mit Fragen von, wie schaffe ich es, Zugänge zu Geschichte für sogenannte bildungsferne Schichten zu finden, mit Menschen mit Migrationsgeschichte zu finden? Was sind da nochmal andere Fragestellungen oder auch andere Themen? Na, wir haben das ja ab 2015 viel diskutiert. Alle Geflüchteten sollen möglichst schnell in eine Gedenkstätte kommen, wo ich irgendwie mal gedacht habe, wieso sollten sie das tun? Also was kann man eigentlich in einer Gedenkstätte lernen? Und da kann man ganz viel lernen, aber wo ist eigentlich das in Anführungsstrichen deutsche Narrativ und die deutsche Forderung, dass irgendwie Menschen mit einer Migrationsgeschichte Gedenkstätten ehemaliger deutscher Menschheitsverbrechen besuchen sollten. Na, und diese Fragen haben wir uns dann auch gestellt, zu sagen, ja, es gibt ganz viel Interesse, aber die Fragestellung von Menschen mit einer Migrationsgeschichte auf die deutsche Geschichte zwischen 33 und 45 geguckt, sind halt einfach andere Ansatzpunkte als irgendwie nur ein System verstehen wollen. Ne? Und damit einher geht ja auch viele Fragestellungen von, wie sehen wir eigentlich heute, dass Gedenkstättenarbeit funktioniert? Also Fragen von Täterinnenschaft viel stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Ne? Auch die Frage von da, wo es eine Opfergesellschaft, also da, wo es Opfer gibt, wo sind eigentlich die Täter, die Menschen zu Opfern haben werden lassen? Na, also das hat auch ganz viel mit veränderten Blicken auf die eigene, auf die, gar nicht auf die eigene, aber auf die deutsche Geschichte zu tun. Na, und was sind da eigentlich Fragestellungen? Und ich sehe für mich heute auch auf deine Frage von, was reizt mich da dran, gerade in Bildungsprozessen einfach, wenn wir sie mit einer Offenheit gestalten, wird es nie langweilig in dem Sinne, und es bleibt immer offen, wenn ich den Anspruch für mich formuliere, ich mache die Bildungsarbeit ja nicht für mich, sondern ich mache sie eigentlich immer für diejenigen, die da vor mir stehen. Also Ihnen möchte ich ein Angebot machen, mit dem Sie auch was anfangen können. Und wenn ich mich selber in dem Prozess als Lernende begreife, und das tue ich bis heute, na, also die Fragestellungen verändern sich, die Perspektiven verändern sich, wir gucken uns Biografien von ehemaligen Opfern, Häftlingen ganz anders an, dann ist es was mir selber auch eigentlich an ganz vielen Stellen ganz viel neue Erkenntnis möglich macht. Und das macht alleine schon einen Reiz aus, mich selber als Lernende zu verstehen, nach wie vor. Ganz
Ja.
schön viel Ego zum Schluss, aber das ist es irgendwie was, was es für mich nicht stupide sein lässt oder nicht in so einen Rhythmus kommen lässt, zu sagen, na ja, klar, die Geschichte ist ja immer wieder dieselbe, sondern irgendwie zu sagen, ich mache ein Angebot zur Geschichtsvermittlung, aber das, worüber man im Prinzip zum Schluss diskutiert, es verändert sich. Und das finde ich
Ja.
total reizvoll.
Auf jeden Fall. Also wenn ich mal zurückblicke, ne, also in der Schule war natürlich Nationalsozialismus, Holocaust im Geschichtsunterricht regelmäßig ein Thema. Für mich war es damals wenig nachhaltig, weil es ging ganz viel um politische Eckdaten, um Verträge, um Zahlen. Es war für mich so ganz schwer vorstellbar. Wir sind dann in der 12. Klasse, das muss 1998, 99 gewesen sein, sind wir auf eine Klassenfahrt oder Kursfahrt gefahren nach Prag und waren in Theresienstadt im Lager. Und ich weiß, dass mich das ganz stark bewegt hat, weil wir wirklich in Baracken drin waren, weil wir wirklich mal reinfühlen konnten, wirklich, wie so ein Leben im Lager ausgesehen hat, wie eng Sachen waren, wie spartanisch Sachen waren und weil natürlich auch in diesen alten Gebäuden immer noch so ein, diese Atmosphäre auch so war. Also man stand drin und merkte einfach, hier war auch ganz viel Angst und Not und Elend irgendwie. Na, also das strahlte so aus und das war sehr bedrückend irgendwie. Und jetzt mal mit einem kleinen Zeitsprung. 2024, Anfang Juli, war ich zusammen mit meinem Mann in Bergen-Belsen. Und wir haben uns die Gedenkstätte angeguckt. Und es ist ja noch mal ein ganz anderer Ansatz, weil einfach so viel, ich sag jetzt mal, leere Fläche in meiner Wahrnehmung da ist. Also, ne, es gibt ein Dokumentationszentrum und es gibt noch ein anderes Gebäude, da war auch eine Ausstellung drin. Aber dann geht man tatsächlich in so eine durch so ein kleines Waldstück über Wege ist man plötzlich auch auf so einer großen Freifläche und man sieht immer so auf Tafeln, was da mal war. Aber da ist eben ganz viel, was so eher in der Vorstellung passiert. Und ich habe gedacht, das hat auch eine ganz schöne Macht, weil eben in dieser Leere auch ganz viel entstehen kann. So, aber es ist halt auch noch mal ganz anders für mich gewesen als jetzt mein Erlebnis in Theresienstadt, wo ich einfach, wo das viel plastischer war. So, und das fand ich total interessant, mit wie viel Leere und leerer Fläche ihr in Bergen-Belsen tatsächlich Bildungsarbeit macht, sage ich jetzt mal, ne? Also einfach alleine vom Gelände her. Und dann sind wir eben auch in das Dokumentationszentrum und in die, ich sage jetzt mal, ständige Ausstellung gegangen. Und da fand ich das total interessant, welche Kanäle ihr ansprecht. Also sind immer so Areale, die sind nach bestimmten Zeiten oder Themen geordnet. Ich kann mir Videos angucken, ich kann mir auch Zeitreihen angucken, ich kann mir Fotos angucken, ich kann mir Ausstellungsstücke angucken. Ich kann aber auch mir das raussuchen, also den Kanal, der mir am ehesten liegt. Und ich habe festgestellt, also mich zogen vor allen Dingen die Videos an, von die Interviews von den Überlebenden, also wirklich mal zu erfahren, wie ging es einzelnen Personen, wie haben sie das erlebt, wie haben sie auch einen Umgang damit gefunden, also wie erzählen sie auch die Geschichte von damals, was sie erlebt haben. Das hat mich ganz, ganz stark auch berührt und ich habe gemerkt, also sowas hätte mir, glaube ich, damals in der Schulzeit viel mehr auch noch geholfen, Zugang zu dem Thema zu bekommen, als jetzt nur über Daten und Fakten. Welche Erfahrungen macht ihr, wenn ihr mit Jugendgruppen beispielsweise arbeitet, wenn ihr die begleitet, wenn ihr die führt durch eure Gedenkstätte, über das Gelände, durch das Dokumentationszentrum?
Das ist eine große Frage und am liebsten würde ich sagen, wir schaffen es hoffentlich so viel wie möglich durch ganz unterschiedliche Zugänge eigentlich auch allen BesucherInnen Möglichkeiten anzubieten, ihren Weg gerade oder ihre Auseinandersetzung mit Geschichte zu finden. Weil ich finde, es ist, also da sind auch einfach Menschen ganz unterschiedlich, ne? Wir sind, wenn man sich auf Jugendliche beguckt, sind wir ja ganz häufig in der Situation, dass sie am wenigsten freiwillig an Orte kommen. Wir sind häufig im Kontext von also von Schulbesuchen bei uns. Ich würde sagen, die ungefähr 1000 Gruppen, die wir im Jahr rein an Führungen machen, sind so zu 80, 75, 80% Schulklassen. Und da würde ich schon als allererstes sagen, welche Erfahrungen machen wir? Würde ich anders formulieren, welche Erwartungen habe ich an mein Team? Und da würde ich sagen, dass der Besuch und die Auseinandersetzung und die Angebote, die wir machen, so freiwillig wie irgend möglich sein können. Mir ist vollkommen klar, ne? Also Schulen haben alleine, weil wir einen langen terminlichen Vorlauf haben, oftmals gar nicht die Möglichkeit, das kurzfristig und flexibel zu machen, zu sagen, jetzt wäre es total gut, weil jetzt in meiner Klasse die Fragestellung aufkommt, wie können wir uns auseinandersetzen. Sind wir oft in Situationen, dass das Thema gesetzt ist, fernab von dem, wo es jetzt egal in welchem Schulfach gerade Thema ist. Also da kommen sie, nachdem das Thema noch gar nicht in der Schule dran war, oder sie kommen ein Jahr, nachdem das Thema in der Schule dran war, Nationalsozialismus global. Und ich finde, alleine dafür braucht es schon Möglichkeiten zu sagen, was wäre denn dein Zugang? Und dann ist es für manche was sehr Kognitives, zu sagen, oh, ich kann da erstmal was lesen, auch um mich überhaupt, also auch um mich an das Thema heranzutasten, sage ich jetzt mal ganz bewusst, weil mir natürlich oder uns auch klar ist, das ist ein hartes Thema, das ist, wir konfrontieren, du hast vorhin so ein bisschen auch ja die Aura der historischen Orte benannt, wir konfrontieren Menschen im Prinzip, die zu uns kommen, mit Menschheitsverbrechen, ne? Also mit Schicksalen, die halt einfach zum überwiegenden Teil nicht von Überleben der Menschen, die dort inhaftiert waren und gefangen waren, beschrieben werden können. Und trotzdem ist ja die Frage von, wo nicht stehen bleiben in dem, was so historische Fakten sind, ne? Und deswegen auch das zu sagen, ja, manche brauchen eben den kognitiven Zugang, andere brauchen eher einen visuellen oder einen auditiven, ne? Also einen Menschen darüber sprechen zu hören, was sie damals erlebt haben, auch wenn das heute im Prinzip, ne, die Interviews sind 60, 70, fast 80 Jahre danach geführt, dass heute ja gar nicht mehr Menschen sind, die sprechen über ihre eigene Jugend oder über irgendwie Zeit, die lange, lange vergessen ist. Und trotzdem macht es ja was, wenn ich Menschen höre, die über ihre, also die selbst erlebt, darüber sprechen. Na, also auch ja die große Frage von, wie geht es eigentlich gut weiter, wenn eigentlich Zeitzeuginnen nicht mehr da sind, die ihre Geschichte selber sprechen können. Für manche, weil du auch das leere Lagergelände angesprochen hast, für manche ist es ganz wichtig zu sagen, ich sehe da ja nichts, einen Zugang zu finden zu, was war da eigentlich mal. Ne? Also auch gar nicht im Sinne von Beweis antreten müssen, weil sie es nicht glauben, dass das passiert ist, sondern es vorstellbar zu machen. Ne? Denen drücken wir am liebsten unsere Tablets in die Hand, wo wir eine 3D-Rekonstruktion des Lagergeländes gemacht haben, wo man irgendwie wirklich mit dem Tablet in den Händen aufs Gelände gehen kann und dann im Prinzip wie so eine Schablone davor sieht, zu sagen, ah, da war ein Unterkunftsgebäude, da war eine Küche, da war ein Gemüsekeller, da waren Wachtürme, ne? Also in den und den Dimensionen waren da Lagerzäune. Also auch das wieder in die Vorstellung zu rücken. Und da geht es mir bei allen verschiedenen Wegen tatsächlich darum, verschiedene Angebote zu machen, um die Wege, die jeder für sich persönlich eher zur Annäherung sucht und braucht, eigentlich da auch zugänglich zu machen. Das funktioniert in Gruppenkonstellationen, gerade wenn es jetzt irgendwie kurzfristige oder Kurzzeitformate sind. Unsere Führungen dauern 3,5 Stunden. Das klingt auf der einen Seite einerseits sehr lang, auf der anderen, wenn man irgendwie die Größe der Ausstellung sieht, wenn man die Größe des Geländes sieht, wenn man auch sagt, wir würden ja viel lieber was Dialogisches machen, ist es dann auf einmal gar nicht mehr viel Zeit. Aber da tatsächlich in Workshops und in Seminaren Angebote zu machen, wo es darum geht, Zugänge zu finden und eigene Fragestellungen zu entwickeln. Na, also da würde ich sagen, und dann funktioniert, weil du so gefragt hast, welche Erfahrungen machen wir so mit Menschen, die zu uns kommen, ist auch das ganz weitläufig. Also bei manchen, die stellen einfach fest, gerade wenn es so in Gruppenkonstellationen ist, es ist gerade nicht die richtige Zeit, weil, keine Ahnung was, ich gerade Stress zu Hause habe, weil mir die Mathearbeit von gestern noch im Magen liegt oder die Mathearbeit, die ich übermorgen schreibe, schon im Magen liegt, ne? Oder irgendwie so. Und viele brauchen und suchen und finden ihren Zugang. Und da gibt es auch viel, was sich bei uns, sage ich jetzt mal, als Angebot, was wir anfangen können, wo wir mit Fragestellungen einfach anfangen können. Aber auch da sind wir realistisch genug zu sagen, wenn es darum geht, von welche Erkenntnisse ziehe ich im Prinzip daraus, was in Bergen-Belsen passiert ist, auch unter der Fragestellung, was geht mich die Geschichte Bergen-Belsens eigentlich heute noch an? Das ist natürlich was, was oftmals nach einem, ich sag jetzt mal, auch sacken lassen dessen, was ich sehe und höre und wahrgenommen habe, was eigentlich erst danach losgehen kann. Und entweder in längeren Formaten in der Gedenkstätte oder eben auch durch Fragestellungen, wie sie zum Beispiel in Schule auch danach nochmal aufgegriffen werden können. Und sei es der erste kleine Punkt an Fragestellungen, wie ging es euch eigentlich bei dem Besuch? Ne, also das muss ja nicht gleich immer mit einem großen, wir machen dann noch eine Projektwoche draus und wir machen noch eine Ausstellung draus oder, aber dass es sich im Prinzip verhakt, also dass sich die Erfahrung des Gedenkstättenbesuches im Prinzip verhakt mit dem, was danach irgendwo passiert. Und Anknüpfungspunkte lassen sich ja ganz viele finden. Das ist ja wahrlich nicht nur Geschichtsunterricht.
Ja, ganz klar. Ich meine, es geht ja auch darum, wie möchte ich eigentlich, dass mit mir als Mensch umgegangen wird und wie gehe ich auch mit
Genau.
anderen Menschen um, beispielsweise. Ne? Also
Ja.
mein Sohn tatsächlich war auch jetzt in diesem Frühjahr bei euch mit der Schulklasse. Also der gesamte 10. Jahrgang ist nach Bergen-Belsen gefahren in Einzelgruppen und er war tatsächlich sehr beeindruckt. Also gerade eine Methodik hat ihn echt so gefangen genommen. Sie sollten aufschreiben, was so die Sachen sind, die sie in ihrer Freizeit machen und im Alltag. Und dann wurden eben die ganzen Verbote, denen die Juden ausgesetzt waren, dann durchgegangen und dann mussten sie immer streichen und am Ende blieb eigentlich kaum noch was über, was sie in ihrem, also aus ihrem normalen Alltag. Und das hat ihn wirklich nachhaltig beeindruckt und beschäftigt auch. Also wie stark diese Verbote auch einfach das Leben eingeschränkt haben und also dass er sein Leben gar nicht hätte so führen können, wie er es jetzt führt, so, ne? Und das fand ich total spannend. Also ich meine, gerade weil ich ja auch Pädagogin bin, also ne, mal zu hören, so, oh, welche Methode fand er denn jetzt besonders passig für sich? Oder was ist bei ihm da auch hängen geblieben, ne? Wie findet ihr denn da Methoden oder wie entwickelt ihr auch Methoden, um da eben diesen ja, Praxisbezug oder diesen Realitätsbezug für Jugendliche, also oder gerade für Jugendliche auch möglich zu machen? Also wie, also habt ihr irgendwie so Brainstormings oder gibt es so, ich weiß nicht, für alle Gedenkstätten irgendwie, dass ihr auch Konferenzen habt, Treffen, wo ihr euch austauscht? Also wie findet ihr da, ich sage jetzt mal, den Schlüssel für dieses Thema und wie entwickelt ihr das?
Ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, was die konkrete Arbeit vor Ort betrifft, ist es ganz viel der kollegiale Austausch. Also ich habe ja vorhin gesagt, mein Team ist, wenn ich alle mitzähle, rein, wir haben ein Team von ungefähr 35 Personen, die als freie Honorarkräfte für uns tätig sind. Und das finde ich besonders schön, weil das auch ganz unterschiedliche KollegInnen sind. Also da sind unsere ehemaligen FSJlerInnen dabei, die nach einem Jahr bei uns sagen, oh, ich studiere jetzt in Göttingen oder in Hannover, ich bin ja noch so in der Nähe, ich würde gern die Bildungsarbeit weitermachen. Da sind aber auch promovierte HistorikerInnen dabei oder pensionierte SozialpädagogInnen oder ehemalige Lehrkräfte oder noch in Tätigkeit seiende Lehrkräfte, wo so viel verschiedenes Personal oder so viel verschiedenes Personal oder Personen zusammenkommen mit so viel unterschiedlichen Perspektiven und auch Erfahrungen, viele, die in der freien Jugendarbeit tätig waren oder die auch in anderen Gedenkstätten oder Einrichtungen arbeiten. Und dann geht es halt, finde ich, tatsächlich ganz viel über einen kollegialen Austausch und das miteinander am Tisch sitzen und irgendwie Ideen austauschen oder sich auch austauschen von, wie hast du das denn gemacht oder wie machst du das denn? Oder ich habe diese und jene Gruppe, was könnte ich denn mit denen mal anders probieren? Also ich finde, darüber trägt sich ganz viel zusammen. Und das nimmt auch gar nicht einen kollegialen Austausch weg, den wir zum Beispiel auf dem bundesweiten Gedenkstättenseminar, was dieses Jahr in Berlin stattgefunden hat, eben auch unter spezifischen Fragestellungen eben auch machen. Ne, also ich finde, das ist ja, es gibt ja mittlerweile viele Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote für Menschen, die in Gedenkstätten arbeiten möchten, aber nach wie vor ist es ja so, dass ich jetzt nicht mich an Uni XY einschreiben kann mit dem Ziel, ich möchte mal in einer Gedenkstätte arbeiten. Ja, also das sind, wenn ich auch ins Team gucke, rein von den akademischen Hintergründen. Wir haben Menschen, die haben Judaistik studiert, wir haben Menschen, die haben Philosophie studiert, Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geschichte, manche auch, die so Einsteigerinnen sind. Ne? Und so ist im Prinzip das, was wir an alltäglicher Bildungsarbeit machen, eigentlich sehr erfahrungsgesättigt. Klar, immer mit dem, was wir an historischem Wissen und Erkenntnissen brauchen. Ne? Also das ist schon die Grundlage, und wir diskutieren auch viel über zum Beispiel den Beutelsbacher Konsens. Also was wollen wir eigentlich in Gedenkstätten? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir nicht arbeiten? Also Aspekte von Überwältigungsverbot, Kontroversität, also mehrere Perspektiven und Zugänge darstellen, aber eben nicht mit der Moralkeule kommen, ne? Also Überwältigungsverbot auch im Sinne von ernsthaft gemeintem. Ich erzähle nicht die Horrorgeschichten, die es natürlich zuhauf gibt aus der Geschichte des Ortes heraus, sondern ich möchte, dass wir mit viel Selbstkritik und Selbstbewusstsein reflexive Arbeit machen und eben deswegen auch möglich machen, dass die Schlüsse, die man aus der Geschichte ziehen kann, dann ganz klar sind, ne? Und die auch nachvollziehbar sind und die sich eigentlich auch dahingehend gestalten, dass ich, wenn ich die Geschichte oder die historischen Ereignisse als solches nicht in Frage stelle, ich auch nicht auf die Idee komme, zu hinterfragen oder in Frage zu stellen, ob es die Opfer der Shoah eigentlich gegeben hat und des Holocaust. Ja, also das ist
Ja.
eine nach wie vor sich fortschreitende oder fortschreibende Aufgabe, wie wir sie auch für uns in Bergen-Belsen als Team mit vielen Fortbildungs- und Weiterbildungsangeboten für unser Team erstmal füllen.
Ja, jetzt bist du ja seit, ich habe mal überschlagen, etwa 20 Jahren in der Gedenkstättenarbeit tätig. Erst Dachau und dann Bergen-Belsen. Wie hast du denn so die Entwicklung der Gedenkstättenarbeit erlebt? Also sowohl im Inneren, also was habt ihr pädagogisch, konzeptionell, methodisch, was hat sich getan? Aber auch, wie haben sich vielleicht auch die Rahmenbedingungen von außen verändert? Wie war das früher, Anteil von Projekten oder wie gestaltet sich eine Finanzierung? Oder ich weiß nicht, was da alles so mit reinspielt, aber was hat sich da so in den letzten 20 Jahren aus deiner Beobachtung heraus getan?
Eine große Frage, oder mir fallen ganz verschiedene Sachen ein. Ich gucke mal, dass ich so ein paar wenigstens antickern lasse, ohne Anspruch der Vollständigkeit. Also ich glaube, das, was sich, wenn ich es jetzt mal rein auf das System betrachte, verändert hat, ist, dass es tatsächlich in den letzten 20, 25 Jahren noch mal ein stärkeres Bekenntnis, würde ich es fast nennen, von Bundesländern und auch Bund gibt, was die Gedenkstätten betrifft. Also die Gedenkstättenkonzeption, die Anfang der 90er Jahre auf die Reise gebracht wurde und erst oder zuerst eigentlich nur für die Gedenkstätten in den neuen Bundesländern galt, hat sich ja ab den 2000ern auch für die Gedenkstätten im alten Bundesland durchgesetzt. Und damit hat sich ganz viel gehoben, was heißt, wir stellen nicht alle Gedenkstätten, die es gibt. Ich meine, in Niedersachsen gibt es mehr als 100, ne? Gedenkstätteninitiativen in einer bundesinstitutionellen Förderung ist eine. Das ist Bergen-Belsen. Die anderen sind immer noch viel in institutioneller Förderung durchs Land. Aber da tatsächlich zu sagen, uns ist es wert, dass die Gedenkstätten einfach erstmal auf sichere Füße gestellt sind, ne? Also, dass sie eine Finanzierung bekommen, die auch gesichert ist. Ob die auskömmlich ist in allen Punkten oder wie sich das auch verändert, ist eine andere Fragestellung. Aber ich finde, ein Konzept auf die Reise zu stellen, wo sich für Niedersachsen Bund und Land dazu bekannt hat, anteilig die Gedenkstätte Bergen-Belsen zu unterstützen und zu sagen, ja, für das Betreiben der Gedenkstätte sorgen wir erstmal. Ich finde, das ist was, wenn ich auch in die Jahrzehnte zurückblicke, was sich nochmal deutlich ausgeweitet hat. Und was auch Möglichkeiten bietet, tatsächlich auch auf Kontinuität zu setzen, was zum Beispiel Personal betrifft. Also ich habe ja eben gerade von sehr erfahrungsgesättigter Arbeit in der Bildungsarbeit gesprochen, ne? Also was mache ich, wenn ich 2 oder 3 oder 4 Jahresfinanzierungen habe? Oder ich sagte ja vorhin, ich habe selber mit einem 9-Monats-Vertrag angefangen. Was mache ich denn nach so einer kurzen Zeit mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wenn ich in eine nächste Drittmittelfinanzierung gehe und meinem Team aber nie zusagen kann, rechtzeitig, bevor die sich natürlich nachvollziehbarerweise auf andere Stellen bewerben, ne, um selber den Erfahrungsschatz zu haben und selber auch Erfahrungen im Prinzip auch in der einzelnen oder in der eigenen Einrichtung zu halten? Was mache ich denn damit? Also diese Drittmittelfinanzierung haben wir nach wie vor. Ich würde sagen, die wird auch wieder stärker. Ich würde aber grundsätzlich mit so einer Tendenz sagen, die Drittmittel werben wir uns ein für explizit vorhaben, wo wir sagen, diese Fragestellung ist für uns jetzt relevant oder wir machen jetzt, wir haben jetzt ein Vorhaben, dass wir zum Beispiel unsere Dauerausstellung überarbeiten wollen. Die ist 2007 eröffnet, bis die nächste wieder eröffnet wird, sind 20 Jahre rum, ne? Also das ist dann schon für eine Dauerausstellung sehr viel lang oder lange Zeit. Dafür macht Sinn, auch Drittmittel einzuwerben. Und ansonsten suchen wir uns Projekte oder Förderphasen, wo ich sage, ja, das ist für uns im Moment besonders relevant. Wenn ich gerade auch auf den Bildungsbereich gucke, wenngleich ich das auch als Anspruch für die gesamte Gedenkstätte formulieren würde, ist die Frage von, wie bekommen wir oder wie bekommen wir das Verständnis weiterentwickelt, was Inklusion, Barrierefreiheit betrifft, und zwar für ein Angebot für alle. Also wir als Gedenkstätte, als Angebot für alle, zu sagen, wo sind da eigentlich unsere Hausaufgaben noch zu tun? Ne? Das erhoffe ich mir aktuell gerade von der Drittmittelfinanzierung, die ich beantragt habe. Natürlich ist die Frage danach immer noch, wie kriege ich es nachhaltiger? Aber ich würde auch sagen, das hat sich ein Stück weit verändert von wie viel nur Projekte sind in Gedenkstätten bis hin zu, welche grundsätzliche Finanzierung haben wir. Konzeptionell würde ich sagen, ist tatsächlich die Fragestellung noch mal stärker, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, Fragen von Täterinnenschaft, Frage von Verwobenheiten von Umgebungsgesellschaft und Lagerstruktur, auch einfach Wege zu finden, auch für uns in Bergen-Belsen zum Beispiel, mit BewohnerInnen der Stadt Bergen ins Gespräch zu kommen, ne? Also die Auseinandersetzung von, da ist so eine Gedenkstätte bei uns jetzt so ganz in der Nähe unseres Heimatortes und wir werden damit irgendwie aber immer so verbunden. Und was heißt das eigentlich? Fangen wir an, darüber zu sprechen? Fangen wir an, auch unter dieser Perspektive von so ein bisschen aufsuchender Gedenkstättenarbeit, würde ich fast sagen, auch unsererseits zu sagen, wir sind nicht diejenigen, die mit einer Moralkeule kommen. Uns geht es im Prinzip um die Fragestellung von, wie tragen wir heute die Verantwortung für uns heute und für die Zukunft. Wir kommen auch nicht mit Schuldfragen. Ich habe aber schon die Unterstellung und die Annahme, dass ich auch über Verantwortung für heute und für die Zukunft nur gut reden kann, wenn ich mich auch zum Teil mit meiner eigenen Familiengeschichte, aber auch mit der Geschichte des Ortes, wo ich wohne, ne, oder auseinandersetzen kann. Und da, das ist einfach nach wie vor schwierig. Aber auch da sind Ansätze gemacht und gefahren, auch wenn ich nicht sagen würde, dass wir da schon mit allem am Ende dessen sind, was nötig ist, aber Angebote zu machen, entsprechend zu kommen. Na, also auch das würde ich sagen, ist was, was Zeit braucht, wo auch, ich finde, sich sowohl in den letzten Jahren die Gedenkstätte, will da gar nicht für alle Gedenkstätten in Deutschland sprechen, aber wenn ich es auf Bergen-Belsen beziehe, würde ich sagen, wo sich die Gedenkstätte Bergen-Belsen auch geöffnet hat. Also ja, wir sind nach wie vor ein Ort, wo einfach viele oder die meisten Kolleginnen nicht in Bergen und in Winsen wohnen, sondern in Hannover oder in Celle oder irgendwie in Hamburg oder keine Ahnung was. Und es wirkt natürlich schon, wenn man das sieht, kommen morgens irgendwie ab 9 merkt man, der Parkplatz voll, da kommen die WissenschaftlerInnen irgendwie aus der Umgebung und sind da an dem Tag in der Heide und fahren abends wieder nach Hause. Und wo ist dann aber auch die Fragestellung von, wie kommt das zusammen? Wo gibt es Begegnungsräume im Prinzip auch mit der Umgebungsgesellschaft? Dass das auch nicht so fremdelnd wirkt, ne, oder nicht so was, ne, da kommen dann die WissenschaftlerInnen und stellen Fragen, um es jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen, und kommen mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber was wollen die denn schon wissen, was mein Urgroßvater damals gemacht hat, als er den Bauernhof in der Nähe hatte und sich dann aber beschlossen hat oder angefragt wurde, weiß ich, meine, die Rüben ins Lager zu liefern oder sowas, ne? Von dem her finde ich, ist da schon viel zu tun. Und ich glaube, das, was auch wichtiger oder in den letzten Jahren nachvollziehbarer geworden ist, tatsächlich, und auch da sind noch Dinge zu tun, dass es nicht nur, also dass die Zeit des Nationalsozialismus nicht nur als deutsche Geschichte erzählt wird. Es ist alleine durch die Verbrechen keine deutsche Geschichte. Es ist ein globales Ereignis gewesen. Und ich glaube, da noch viel stärker auch zu gucken, wo sind genau diese Bezugsmomente, ne, und diese Bezugsgrößen. Auch zu gucken, was ist eigentlich in anderen Teilen der Welt in den 30er und 40er und 50er Jahren passiert. Also nicht nur, wo man gucken kann, wo sind hinterher TäterInnen nach Südamerika gegangen, sondern auch zu gucken, wie soll ich denn sagen, welche Ereignisse, um es mal neutraler zu formulieren, welche Ereignisse fanden eigentlich in anderen Ländern der Welt statt? Da kann man in den Nahen Osten gucken, ne? Was passierte eigentlich in den 30er und 40er Jahren da oder auch schon Anfang des Jahrhunderts. Man kann Fragen, die auch wichtig sind, und die auch noch nicht zu Ende diskutiert sind, obwohl es auch ganz viel geht, um eine Klarheit von Methodik und Didaktik anzulegen, Fragen von Kolonialismus und auch deutscher Beteiligung am Kolonialismus gucken und auch da verflechtungsgeschichtliche Geschichten aufmachen. Und das geht nicht nur von, wo waren deutsche Kolonien in Afrika, sondern es geht tatsächlich auch darum, von wo waren denn eigentlich inhaftierte Häftlinge, auch Kriegsgefangene aus den Kolonien in deutschen Lagern, ne? Also auch das ist ja eine Frage von Verflechtung und Globalgeschichte. Und ich glaube, das ist was, was ich vor 20 Jahren so noch nicht wahrgenommen habe, dass das im Prinzip in so eine Runde geht. Und große Themen sind natürlich auch Zugänglichkeiten, der Geschichte der Orte, also die ganze Frage von Digitalisierung der Archive, die Zugänglichkeit oder das Zugänglichmachen, für Forschende, aber auch, ich finde, für andere, für auch Angehörige und Interessierte grundsätzlich zur Geschichte. Also raus ein Stück weit aus diesem, wir sind die, und das meine ich gar nicht irgendwie, negativ, sondern ich kann das gut verstehen zu sagen, wir sind ein bisschen die HüterInnen dessen, was in unseren Archiven ist. Und ich finde, das können wir auch sein, derweil wir trotzdem eine große Zugänglichkeit schaffen und sagen, wir geben auch oder wir zeigen auch, was in unseren Archiven ist, ne? Also die ganzen Fotokonvolute, die wir haben, die ganzen historischen Kleidungsstücke, die wir haben, das, was wir irgendwie aus dem Boden wieder rausgeholt haben an mittlerweile stark verrosteten Aktendeckeln oder keine Ahnung was, ne? Brillen und. Also wir zeigen im Prinzip auch das, was ganz haptisch die Geschichte von damals deutlich macht und bringen das nicht nur hinter dicke Eisentüren in Archive. Ne? Da ist es gut, da soll es auch sein und bleiben und trotzdem braucht es, glaube ich, Wege, die insgesamt eine größere, noch größere Öffnung der Gedenkstätten zeigt mit dem, was in den Gedenkstätten ist und das mündet gleichzeitig auch, und so habe ich Gedenkstätten vor 20 Jahren, um den Kreis so ein bisschen zu schließen, auch noch nicht wahrgenommen, als wo nehmen wir uns eigentlich heute selbst als politische AkteurInnen wahr und verhalten uns auch zu Dingen, die heute passieren. Und zwar nicht beliebig zu all dem, ne, sondern auch zu dem, wo wir die Expertise haben, weil es sichtbar Kontinuitäten und Linien aus der Geschichte bis heute gibt. Ich sag nur heute als Beispiel genannt, Polizeieinsätze gegen Sintize und Romja zum Beispiel. Oder gibt einen ganz erschreckenden Fall, wo ein Kollege lange mit befasst war, wo eine Sinti-Familie in Lüneburg aus ihrer Wohnung raus sollte, weil sie aus der Nachbarschaft heraus gemobbt wurde. Ne? Und dann einfach auch deutlich zu machen, wer handelt da eigentlich wie und was sind eigentlich für Sozialisationsaspekte und welche Vorurteile gegen Sinti und Roma uns allen auch ein Stück weit eingeschrieben. Und das zu reflektieren, da zum Beispiel in auch, man kann fast sagen, Organisationsentwicklungsprozesse einzusteigen mit öffentlicher Verwaltung, um deutlich zu machen, hinterfragt ihr, weswegen ihr eigentlich oder woher eure Vorurteile kommen und ihr deswegen bei Sinti handelt, obwohl es faktisch eigentlich gar keine Grundlage gibt, so zu handeln, ne? Weil die sich gar nichts haben zu Schulden kommen lassen und aus was sind aber trotzdem unsere inneren Bilder und welche Schubladen machen wir auf, wenn es darum geht, irgendwie, wer wird in einer Situation von Nachbarschaftsstreit eigentlich verantwortlich gemacht für was? Ne, und was für Auswirkungen hat es dann einer Familie, die als Sinti gelesen wird? Ne, also auch diese ganzen Fragen ja von Zuschreibung, die ja nochmal dazukommen, unabhängig von eigener Beschreibung von Identitätsmerkmalen etc.
Ja, das ist, du sagtest ja schon, das ist eine große Frage, die ich gestellt habe. Da gibt es ganz, ganz viele Stränge, um Antworten zu finden, ganz viele Perspektiven und Ansätze. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, wen erreicht ihr denn eigentlich? Also habt ihr irgendwie Besucherstatistiken? Also man kommt ja frei aufs Gelände und also so. Ich musste ja nicht irgendwo ein Ticket ziehen oder so, sondern ich konnte einfach da sein und mir es anschauen, mich da reinfühlen. Andererseits habt ihr natürlich, wenn Gruppen kommen, das habt ihr sicherlich auch dokumentiert und habt eine Übersicht. Also wen erreicht ihr schwerpunktmäßig? Mehr Jüngere, mehr Ältere? Ist es ganz gemischt? Ja, kommen die von weiter weg? Sind die von nah dran? Also einfach mal so.
Also wenn ich mal ausgehen von den Angeboten von Gruppen, würde ich sagen, so wie ich vorhin anmerkte, ein Großteil ist tatsächlich aus schulischen Kontexten und die kommen räumlich betrachtet aus der direkten Umgebungsgesellschaft, kommen aber auch aus Nordrhein-Westfalen und aus Rheinland-Pfalz und aus Thüringen und aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Hamburg und aus so, ne? Also da decken wir auch ja, ich würde sagen, jetzt nicht ganz Deutschland ab, aber schon auch Bezüge, wo auch diejenigen, die Gruppen Termine anfragen, einfach sagen, nee, ich will aber nach Bergen-Belsen, weil da kann ich ganz spezifisch diese oder jene Geschichte auch beschreiben. Ne? Wir haben aber auch viele Studierende, die zu uns kommen im Rahmen von einem Geschichtsseminar, aber auch zum Beispiel, weil sie Sozialpädagogik studieren und es als Berufsfeld Thema ist, so als Beispiel genannt. Das, was wir in den letzten Jahren stark ausgebaut haben, sind zum einen Fortbildungsangebote für MultiplikatorInnen aus dem Bildungsbereich, also gar nicht nur Lehrkräfte, sondern alle, die in Situationen sein können, zu sagen, es kann sein, dass ich mal mit einer Gruppe von in die Gedenkstätte komme. Auch aus der Perspektive heraus zu sagen, es ist hilfreich, selber erstmal den Ort zu sehen und kennenzulernen. Also gerade wenn ich da mit einer Gruppe Jugendlicher in die Gedenkstätten komme und sage, ich weiß da noch gar nicht, nach welchen methodischen und didaktischen Grundprinzipien arbeiten die denn eigentlich. Ich brauche ein Gefühl, um das, was ich vorhin auch gesagt habe, um es im Prinzip hinterher auch zugänglich zu halten, um das Thema auch am Leben zu halten, um auch was draus zu machen, brauche ich erstmal eine Sicherheit, an welchen Ort komme ich denn da. Na, also auch das ist, nehmen wir in den letzten Jahren als deutlich wichtigere Angebote wahr. Und das, was wir ganz explizit ausgebaut haben, sind Angebote für Berufsgruppen. Und im Moment ganz explizit für Personen, die im Konstrukt von Polizei, Bundeswehr und/oder Justiz tätig sind. Na, also Bundeswehr bietet sich an, weil die Gedenkstätte Bergen-Belsen ja auch also im Prinzip in direkter Nachbarschaft zur Bundeswehr, zur Niedersachsen-Kaserne tätig ist, aber auch, weil wir es als inhaltlichen Auftrag ganz wichtig empfinden. Polizei eben auch genau aus dieser ausübenden Tätigkeit von, ist es richtig und wichtig, auch als Polizist oder Polizistin so ein Stück weit eigene Institutionengeschichte zu kennen. Das geht sehr einher, und entwickelt sich total gut, aber auch in anderen Gedenkstätten in Niedersachsen, nachdem die Polizei selber für sich im Prinzip angefangen hat mit, wir würden gerne Demokratielotsinnen ausbilden und selber für sich auch gesagt hat, nee, wir haben auch die Wahrnehmung, dass es wichtig ist, dass im Prinzip egal an welchen Punkten im Polizeidienst ich im Prinzip tätig bin, ich auch wahrnehme, dass es wichtig ist, Institutionengeschichte kennenzulernen. Für die Polizei im Landkreis Celle haben die Inspektion auf uns zu und hat gesagt, es soll kein Polizist im ganzen Landkreis Celle seinen Dienst antreten, ohne nicht um die Gedenkstätte Bergen-Belsen zu wissen. Ne? Also auch das ist im Prinzip ja ein Anspruch, den wir, also wo wir dann im Prinzip nur helfen, diesen Anspruch zu erfüllen, aber wo ja im Prinzip auch eine große intrinsische Motivation der Führungsebene der Polizei kommt. Und Justiz ist im Prinzip auch ein Stück weit so ähnlich. Also wo und wie findet eigentlich in einer Ausbildung in Justiz auch die Blicke in eigene Institutionengeschichte statt und war? Und das ist auch eine Entwicklung, die wir als sehr positiv wahrnehmen. Genau. Das, was wir auch stärker unsererseits vorantreiben, sind auch Angebote für internationale MultiplikatorInnen im Bildungsbereich. Das hat sich sehr getragen mit unserer jetzigen Geschäftsführerin, wo wir mit MultiplikatorInnen aus Israel, aus spanischsprachigen Ländern, aus Polen in diesem Jahr, von der UN, aus dem Outreach-Programm im Prinzip Angebote machen, zu sagen, wir zeigen im Prinzip die Ausgrenzung und Verfolgungsgeschichte des Nationalsozialismus und auch die wichtigen Wegmarken im Prinzip in niedersächsischer, also abgebildet in niedersächsischer Gedenkstättenlandschaft. Und dann fangen wir an im Jugendlager oder Umerziehungslager in Moringen, haben dann aber auch Aspekte von zum Beispiel Sankt-Bosl als ehemaligem Kriegsgefangenenlager dabei. Bergen-Belsen ist der Endpunkt im Prinzip als der Punkt von Ausgrenzung des größtenteils oder im Prinzip in gesellschaftlicher Verfasstheit und Verflossenheit in verschiedenste Richtungen, sind aber zum Beispiel auch schon in die Gedenkstätte der ehemaligen Euthanasieverbrechen nach Lüneburg gefahren, um einfach auch an Punkten deutlich zu machen, in welcher Systematik hat Ausgrenzung, Verfolgung, Ermordung im Prinzip in Lagern stattgefunden und welche Personengruppen haben sie eigentlich aus welcher Funktionalität, muss man ja fast schon sagen, wann eigentlich betroffen. Und wenn ich jetzt drauf gucke, wen erreichen wir außerhalb von Bildungsangeboten, dann ist das tatsächlich ein sehr weit gefasstes Publikum, was zu uns kommt. Also gerade jetzt in den Sommermonaten, ist es immer schon ganz, also erfreut es mich irgendwie, wenn ich auf den Parkplatz gucke, weil dann einfach an den Autokennzeichen schon zu sehen ist, woher die BesucherInnen kommen. Und das ist viel aus skandinavischen Ländern, aber das ist auch genauso aus Italien und Frankreich und auch Polen, weil da tatsächlich auch ganz logistisch die Gedenkstätte ganz günstig liegt an diesen Schnittmarken, ne, zwischen Nord-Süd- und Ost-West-Autobahnen. Also das ist auch ein sehr internationales Publikum, was wir auch dann erreichen, wenn sie dann möchten, mit zum Beispiel offenen Führungsangeboten immer in der Hälfte der Woche zu sagen, wir geben dann einen Überblick über die Geschichte des Ortes. Aber es kommen eben auch SeniorInnen zu uns, die irgendwie sagen, können Sie uns nicht eine Stunde, weil ganz so wirklich lange laufen können wir nicht mehr, aber können Sie uns nicht eine Stunde was über den Ort erzählen und dann würden wir hinterher in Ihrem Museumscafé gerne noch einen Kaffee trinken gehen. Oder es kommen auch aus Hamburg angereist Menschen, die gerade auf Kreuzfahrten sind und in Hamburg Station machen und dann eins der Angebote wahrnehmen, wenn man Landgänger hat und dann ist halt, steht halt der Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen in einer Abfolge von, wir besuchen auch Altona oder wir besuchen irgendwie auch, keine Ahnung, andere touristische Orte in der Umgebung von Hamburg und eben dann auch Bergen-Belsen, also auch Gäste, die rein aus touristischen und gar nicht aus jetzt historischer Expertise oder sowas in die Gedenkstätte kommen. Für die haben wir genauso auch Angebot und die sind auch herzlich willkommen. Und auch da ist ja die Frage auch eher nicht nur, wer kommt zu uns und wer fühlt sich von dem angesprochen, was wir machen, sondern auch, wen würden wir eigentlich erreichen und haben wir eigentlich für die Person Angebote? Also gerade die Frage auch von, wie kann man inklusiver arbeiten? Wie finden wir stärker auch Angebote für Menschen, die mit gewissen Beeinträchtigungen zu uns kommen? Ob das jetzt ne, verstärkt Angebote für Sehen oder Hören oder auch kognitive Verständlichkeit geht, das ist ja auch, finde ich, viel mehr die Frage von, sind wir offen, auch da Angebote zu entwickeln und können das auch in die Welt tragen und müssen nicht so ein bisschen verschämt gucken, wenn irgendwie eine Nachfrage kommt, zu sagen, haben wir eigentlich auch Angebote für, weiß ich nicht, sehbeeinträchtigte Menschen oder sowas, ne? Und auch da ist es schön, wenn wir jetzt erste Modelle haben, zum Beispiel als Tastmodelle, und auch stärker auf Sonderausstellungen jetzt gucken, dass die auch eine Zugänglichkeit haben, dass ich mich da auch alleine mit einem Blindenleitsystem drin zurechtfinden kann. Oder wir deutsche Gebärdensprache einbauen in unsere Ausstellung, dass auch da eine Zugänglichkeit existiert und, und. Und auch da freut es mich zu sehen, dass wenn wir Angebote machen können, sich auch die Vielfalt unserer BesucherInnen sofort im Prinzip aufmacht, ne? Und irgendwie ist eine große Dankbarkeit gibt zu sagen, ich habe so lange nach Angeboten gesucht, um mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Jetzt finde ich eins bei euch. Wie schön ist das? Also auch das in so einer positiven Zusammenarbeit zu sehen und mit ExpertInnen in eigener Sache eigentlich auch zu sagen, was wünsche ich mir eigentlich, um an so einem Ort auch ganz gut sein zu können. Ja, also wen erreichen wir, wen erreichen wir nicht und wo sind wir eigentlich weiter auf dem Weg? Neben auch ForscherInnen, die zu uns kommen und ins Archiv gehen. Ne? Also auch das ist ja im Großen von BesucherInnen zu sprechen, ein sehr, sehr weitläufiger Komplex. Genau.
Ja, es ist total spannend, wenn ich dir so zuhöre, weil ich merke, wie viel Dynamik und Bewegung da auch drin ist und wirklich, wie viel Ausdifferenzierung in eurem Angebot, ja. Also ne, für ganz unterschiedliche Bedarfslagen und Informations- und Lernbedürfnisse tatsächlich auch eine ganz breite Palette im Angebot zu haben. Also besonders aufgemerkt habe ich ja, als du das mit den Kreuzfahrtgästen erzählt hast, also wie interessant das dass das da tatsächlich als Ausflugsprogramm im Portfolio ist, da wäre ich zum Beispiel jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber es ist spannend, dass da eben auch ganz niedrigschwellig Türen geöffnet werden für Menschen, doch einfach mal ja einen Zugang zu finden oder sich das einfach mal anzuschauen und vielleicht ein, zwei Nachdenkaspekte wieder auch mitzunehmen, so, ne? Also irre. Wo ich ja auch noch so ein bisschen hake, und das ist das, weshalb ich eigentlich auch dachte, es ist ganz schlau, mal mit dir aus Sicht der Gedenkstätte zu sprechen, ist tatsächlich, du sagtest das vorhin schon, dass sich eben viele Sachen auch historisch gesehen auch wiederholen. Und ich fand jetzt Anfang diesen Jahres war es ja wirklich extrem, ja, mit diesem rechten Treffen in Potsdam nahe der damaligen Wannsee-Konferenz und diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Massenbewegungen, die ja dann mit den Demonstrationen und so weiter in Gang gesetzt worden sind, wo ich ganz oft gehört habe und auch selber ganz oft gedacht habe, oh Gott, jetzt wiederholt sich die Geschichte. Was können wir auch tun, damit sie sich eben nicht wiederholt? Wo kann man einhaken, um da irgendwie einen Stopp reinzukriegen? Wo kann ich mich vielleicht auch persönlich engagieren, um irgendwie da ein Zeichen zu setzen, dass ich nicht, ich sage jetzt mal so, mitlaufendes Schlafschaf bin, wo es nachher heißt, Mann, hätte ich mal irgendwas gemacht oder so. Also wie erlebst du, also jetzt, ich erwarte gar nicht jetzt den ultimativen Tipp, was man machen kann. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht. Aber mich würde mal interessieren, wie erlebst du aus deiner professionellen Rolle heraus und auch in der Gedenkstätte diese Dynamik, die da aktuell entsteht, dass das Rechte, das Rechtspopulistische immer stärker wird, dass es eine große Angst auch in der Bevölkerung gibt und irgendwie den Wunsch, dagegen zu halten? Und mit was seid ihr auch in diesem Kontext konfrontiert? Was bedeutet das auch für dich und auch für euch als Gedenkstätte?
Wenn ich den Tipp hätte, oder ich könnte auch andersrum sagen, Sabine, wenn du mal den Tipp bekommst, gib ihn gerne weiter. Und vielleicht liegt darin aber auch schon ein Stück weit die Lösung, ne? Ich glaube, und das ist ja auch gut. Das ist ja nichts, wo man irgendwie sagen könnte, oh Gott, die letzten 70 oder jetzt fast 80 Jahre, sind Entwicklungen falsch gelaufen. Aber ich glaube, das, was es braucht, ist die Fragestellung von, wie bin ich selber aktiv und wie bin ich selber auch wahrnehmbar mit meiner Haltung und mit meiner Meinung und mit meinem gegebenenfalls auch Handeln. Also ich erinnere mich oder oft erinnere ich mich bei dieser Fragestellung auch von, wo sind wir eigentlich auch als Team aktiv, ne? Also, oder ich habe eine Kollegin, das finde ich total bewundernswert, dass sie auch so transparent damit umgeht, die sagt, ja, seitdem die Angriffe auf Gedenkstätten mehr werden oder seitdem es auch Aktivitäten in Celle gibt, gehe ich regelmäßig auf Demos dagegen. Und ich finde, das ist ja schon ein Zeichen, ne? Also, wie viele Menschen auch aktiv geworden sind, um auch zu zeigen, es gibt Gegenstimmen. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch um nicht in so eine Resignation zu verfallen. Selbst aktiv zu werden, sich auch zu verbünden und auch die, die schon lange aktiv waren, ne, in der Gedenkstätte oder in der Nähe der Gedenkstätte ist ja auch Eschede mit dem Nazihof, da auch wahrzunehmen, dass auch da die Frage wird sein, wie lange ist das durchhaltbar, ne? Und auch da wird es irgendwie Kontinuität oder wird es Auf- und Abbewegungen geben von wie viele Menschen gehen dahin, aber halt einfach auch da zu sagen, nee, ich gehe dahin und mache deutlich, ich habe was dagegen, ne? Oder ich bin für einen gesellschaftlichen Entwurf, der nicht daraus besteht, Minderheiten zu diskriminieren und irgendwie Leute auszugrenzen und keine Ahnung wie. Und das meine ich gar nicht, auf der anderen Seite sich schön zu reden, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Ich glaube, die sind sehr, sehr groß und auch sehr, sehr komplex. Aber eben auch nicht da rein zu verfallen, zu sagen, uns helfen nur hier Schwarz-Weiß-Lösungen weiter, sondern versuchen in dieser Komplexität auch Anfragen oder Fragen zu finden, die einerseits im Gespräch bleiben lassen. Ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich auch Meinungen anzuhören, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht so richtig hören möchte, weil es einfach Perspektiven sind, die mir nicht nahe sind oder so, aber trotzdem ja zu sagen, nee, wir machen Räume auf und möchten auch ansprechbar sein oder möchten auch ins Gespräch kommen. Bis zu Grenzen hin. Ne? Wir haben jetzt in der Gedenkstätte viel über einen Disclaimer gesprochen oder auch nochmal über eine Überarbeitung unserer Hausordnung. Und das setzt aber immer da ein, wo Menschen im Prinzip, wenn sie bei uns an den Ort kommen, dann Grenzen überschreiten. Und die sind für uns auch sehr klar und die machen wir auch sehr klar. Aber das heißt nicht, dass wir deutlich machen, wer nicht zu uns kommen soll, sondern wir sind und machen uns, auch wenn das herausfordernd und schwierig ist, aber möchten uns auch verstehen als Ort, wo Fragen gestellt werden können und möchten auch nicht immer in der Situation sein, dass bei Fragen gleich zu hinterfragen ist, aus welcher Motivation heraus werden die denn gestellt. Also Fragen können einerseits so ja wirklich auch, und das merkt man dann auch, wenn man nachhakt, an vielen Stellen einfach aus Unwissenheit gestellt werden. Oder weil irgendwie, ich kann mich da sehr an Situationen erinnern, wo ich mit Jugendlichen, mit einem mal ins Gespräch gegangen bin und ich dann relativ zum Schluss gefragt habe, ich sage, woher hast du eigentlich deine Fragen? Und er sagte so, ja, naja, in meiner Familie ist das halt immer so, ne? Und dann kam halt irgendwie zum Schluss raus, der Vater hatte ihn mehr oder minder, man muss schon sagen, irgendwie fast aufgehetzt zu sagen, wenn du dann da in diese Gedenkstätte mitfährst, dann stell die Fragen mal, mal gucken, was die da antworten. Und ich glaube, der Vater ist davon ausgegangen, dass wir da entweder ein Riesentheater draus machen oder keine Antworten auf die Fragen haben. Und ich glaube, das sind doch die Punkte zu sagen, Gegenaspekte zu setzen zu, ich bin gerade irritiert oder ich bin verunsichert durch Situationen oder ne, wie ich meine Umgebung gerade wahrnehme. Und finde Möglichkeiten, entweder Gespräche anzubieten oder irgendwie es auch manchmal auszuhalten, auch zu nachzufragen, auch wenn ich weiß, dass das an vielen Stellen, so geht es mir auch, manchmal auch in Sprachlosigkeit endet oder manchmal irgendwie sich auch ein Zurück, ein Rausziehen aus Situationen hält, und das kann ich im Privaten, kann ich das verstehen, ne? Ich als Person ganz privat, und denke aber trotzdem mit meinem professionellen Handeln, ich muss das nicht immer und überall machen, aber wir sollten versuchen, Gesprächsangebote zu machen und Antworten auf Fragen zu finden, die andere Menschen erstmal haben. Und das kann und soll, und ohne viel mit müssen zu argumentieren, das kann und soll ja auch aus einer klaren Haltung und Handlung heraus passieren. Ich muss da ja irgendwie kein Hehl draus machen. Aber ist dennoch nicht in einer Sprachlosigkeit zu enden. Und natürlich nehmen wir in Gedenkstätten auch wahr, auch in Bergen-Belsen, dass die Schmähungen stärker werden, ne? Also Einträge ins Besucherbuch gab es oder gibt es seit langem schon, wo wir auch Anzeige erstatten, aber auch Drohanrufe werden häufiger. Wir hatten letztes Jahr im Sommer vor dem Landesparteitag der AfD in Celle in unserem Stiftungssitz eingeworfene Fensterscheiben. Das war schon auch für uns eine sehr große Irritation und auch Frage von, was machen wir eigentlich? Wie stellen wir eigentlich unser Team jetzt gut auf, dass ja auch jeder gut an den Ort kommen kann und ohne Angst im Prinzip an erstmal seinen Arbeitsplatz geht? Und wir da auch noch nicht am Ende sind, irgendwie zu sagen, ne, was wollen und brauchen wir? Und es ist auch nicht schön, mit Drohmails konfrontiert zu sein, ne? Das macht natürlich was. Das kenne ich auch aus ganz eigenem Erleben. Aber dann eigentlich mit Kollegialität und Solidarität auch in die Gesellschaft hinein irgendwie deutlich zu machen, ist das wirklich das, was wir wollen? Auch auf die Frage hin von, was wiederholt sich oder wo sind eigentlich die Lebensentwürfe in einer Vorstellung von Vielfalt und von Nebeneinander und Miteinander und weniger einem gegenseitig. Ne, und ich finde da nach wie vor am Tagesende würde ich sagen, ja, die Herausforderungen sind da, und ich glaube, wir müssen auch deutlich miteinander ins Gespräch gehen, zu sagen, wir können nicht nur hinnehmen und nicht uns selbst beteiligen, weil dann wird, also dann kommt es zu so einer mindestens gefühlten Verschiebung zwischen, wer macht jetzt hier eigentlich gerade Politik für wen und für was. Aber am Tagesende würde ich doch immer sagen, es gibt total viel engagierte und interessierte und auch aktiv werdende, wo es schön ist zu sehen, dass man was miteinander gestalten kann und auf den Weg bringen kann. Und das hat überhaupt nichts von viel Populismus oder Schwarz-Weiß-Malerei oder ich weiß nicht was zu tun, ne? Und dennoch, natürlich fragen sich, wenn ich den Punkt jetzt mal ein bisschen größer mache, ich gucke auch sehr, wie soll ich denn sagen, mit Bedenken auf die Wahlen, die jetzt in diesem Jahr, also die Landtagswahlen, die in diesem Jahr noch anstehen, und gucke natürlich da auch auf Kolleginnen in anderen Bundesländern, denke so, was passiert eigentlich mit den Gedenkstätten, und sind wir eigentlich auch tatsächlich von dem, wie Gedenkstätten aufgestellt sind und wie sie auch gesetzlich verankert sind, sind wir da eigentlich auch ausreichend aufgestellt, dass sie eben nicht politisch instrumentalisiert werden können. Also was ist, wenn wir sind ja an vielen Stellen in den Bundesländern als Stiftungen verfasst, was ist eigentlich, wenn die Stiftungsratsvorsitzenden Personen, die oftmals ja gleich auch in den zuständigen Ministerien sitzen, was ist eigentlich, wenn da keine demokratischen Parteien mehr die jeweiligen Posten in den Ministerien stellen? Ne? Also das ist natürlich eine Frage von Verfasstheit und geht das dann gut weiter? Ne? Also wo und wie sind einerseits die Gedenkstätten frei in dem, was sie tun können, und andererseits aber eben auch mit so einer ja auch getragenen, alleine schon, weil es die Finanzierung ist, das, was ich vorhin so als Vorteil hingestellt habe, ne? Aber ja dennoch so auch aufgestellt, dass sie nicht instrumentalisiert werden können oder die DirektorInnen abgesetzt werden können oder sollen, weil sie nicht der richtigen politischen Haltung entsprechen und. Und was heißt das auch runtergebrochen auf diejenigen, die zum Beispiel vor Gruppen stehen, wenn es um Provokation in Bildungsveranstaltungen geht oder wenn es auch um Provokation in anderen Veranstaltungen geht, zu sagen, wir sind gut aufgestellt, wir können einerseits argumentieren, aber wir wissen auch um ein Sicherheitsnetz, und das geht halt auch hin bis zu, wir wissen, dass wir, wenn wir das für uns zuständige Polizeipräsidium anrufen, dann sind die auch innerhalb kürzester Zeit da, weil da nicht diskutiert wird, ist es jetzt gerade wichtig, in eine Gedenkstätte zu fahren oder ist es jetzt doch eher wichtiger, weiß ich nicht, den Bildunfall aufzunehmen oder sowas. Na, also das ist ein breites Netzwerk, wo ich aber dennoch mit allen Herausforderungen, die da sind, grundsätzlich erstmal positiv gestimmt bin. Na, aber es sind schon an vielen Stellen auch entscheidende Fragestellungen, vor denen wir gerade stehen. Ja, also auch von wie, wo und wie verschieben sich eigentlich Mehrheitsverhältnisse, auch eben gerade in Landtagen, ne, wo und wie werden auch ganz konkret gemeint auch AfD Abgeordnete, Mitglied in Gremien, welche Einblicke kriegen Sie eigentlich gerade? Welche auch Informationen bekommen Sie gerade, auch wenn es jetzt ne, um aufgestellte Haushalte geht? Das mag vielleicht noch das Formale sein, aber auch wenn es um Kontakte geht, wo und wie schaffen wir auch neue Netzwerke, uns aufzustellen? Also zum Beispiel auch die Intensivierung der Arbeitszeit, der Arbeit oder auch in Projekten mit der mobilen Beratung gegen rechts, wo wir uns einerseits selber beraten lassen, andererseits aber auch überlegen, wie kann man eigentlich miteinander Bildungsangebote machen und nochmal neue Zielgruppen erreichen. Also das ist auch schon, ich würde mal sagen, eine Erweiterung des Aufgabenspektrums der Gedenkstätte neben Archiv und neben Geländeerhalt und neben Vermittlung der Geschichte des Ortes, finde ich, wird das schon ein größer werdender Komplex auch zu sagen, wo und wie verhalten wir uns eigentlich heute, ne? Und wo und wie brauchen wir auch neue Bündnisse, neue Unterstützung und wie und wo sind wir auch BündnispartnerInnen neu. Also ganz für mich in der Konstellation zum Beispiel in einer Fragestellung von, wo und wie können wir gerade in diesem Jahr schulische MultiplikatorInnen ausbilden in Methoden gegen Antisemitismus. Na, also das sind große Bedarfe, wo wir als Gedenkstätte ein Kooperationsprojekt mit der VHS in Celle machen und der jüdischen Gemeinde in Celle. Um da eben auch zu sagen, unser Anspruch ist es, diejenigen, die sich für demokratische Werte einsetzen, die für einen liberalen und einen minderheitenorientierten Schutz einsetzen, im Prinzip diesen Pool von Menschen zu vergrößern und davor vielleicht auch noch stärker aufzuklären, zu sagen, was geht eigentlich wo schief und dafür auch zu sensibilisieren und auch einfach mit Wissensvermittlung einherzugehen, weil ich glaube, an vielen Stellen ist die Komplexität dessen zu verstehen, wo und wie funktioniert eigentlich das, was undemokratische Parteien da machen, was sind eigentlich die Wirkmechanismen? Ich glaube, das ist ja wichtig, auch an vielen Stellen rauszubekommen. Und das sind schon Situationen, wo auch, ich glaube, vielen genau dieses Vorgehen gar nicht bewusst ist. Und dieses Gefühl ja auch von, mit welchen Rhythmen, mit welchen Begrifflichkeiten, mit welchen Systematiken wird da eigentlich gerade Stimmung gemacht, sich auch ja erstmal das zu vergegenwärtigen.
Ja, spannend. Danke dir. Also wir sind jetzt so am Ende der vereinbarten Stunde sozusagen und meine Folgen haben ja immer auch so diese Länge. Ich habe den Eindruck, bei einigen Themen könnten wir eigentlich noch tiefer einsteigen und es sind jetzt so einige Themen auf meinem Zettel, wo ich denke, oh, da habe ich noch, würde ich gerne noch mal weiter darauf eingehen. Aber vielleicht machen wir einfach noch mal ein zweites Gespräch aus und legen einfach noch mal eine zweite Folge nach, weil mich würde zum Beispiel auch noch mal nicht heute, sondern dann wann anders interessieren. Welche Rolle spielt eigentlich Digitalisierung und auch die Digitalisierung eures Angebots für die Vermittlung? Ja, oder das, was du ganz am Anfang angesprochen hast, wie ist es eigentlich mit einer erhöhten kulturellen Vielfalt auch bei euren Besuchern und Besucherinnen, wo ja auch noch mal ganz andere Differenzlinien da sind oder ganz andere Vorurteile zu ganz anderen Gruppen und so weiter, ne? Da kommen ja dann auch noch mal ganz andere Diskussionen. Also, ne, du nickst ganz eifrig. Also, das sind auch noch mal Themen. Ich glaube, wenn wir da jetzt mit anfangen, sind wir noch eine Stunde oder zwei beschäftigt. Deswegen, würde mich freuen, wenn wir noch mal weiter im Gespräch bleiben und würde für heute aber gerne mit meiner klassischen Abschlussfrage erstmal schließen, nämlich ob du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen würdest, auch im Bildungsbereich tätig zu werden. Warum beziehungsweise warum vielleicht auch nicht?
Ein uneingeschränktes Ja, das würde ich. Also aus der Neugierde tatsächlich mit Menschen in Kontakt zu sein, Angebote machen zu können, die nicht immer angenommen werden, aber es erstmal ein Angebot ist, zu sagen, irgendwie hast du Lust, dich mit Themen auseinanderzusetzen und eigentlich überwiegend die Erfahrung zu machen. Doch in einer gewissen Offenheit findet man dann auch schon ein Thema oder also findet man miteinander Angebote, die irgendwie Fragestellungen auch andocken, die auch nicht, wo ich gar nicht aus meinem eigenen Interesse herausgehe, sondern sage, ich habe ein Angebot und wir gucken mal, ne? Also von dem her. Und ich glaube lange schon oder relativ früh auch in der Schule, auch da würde ich also mit zunehmendem Alter, mit einer größeren Entspanntheit umgehen zu sagen, es hat sich doch als überwiegend positiv gezeigt, einfach dem, was sich so auch in Jugend entwickelt hat, an Interessen einfach stärker nachzugehen und daraus im Prinzip auch erstmal die Fragestellung der eigenen Ausbildung und auch Entwicklung draus zu gehen. Und sich dann hat sie es vielleicht auch an manchen Stellen unter glücklichen Fügungen, aber ich glaube im Grunde schon auch, weil sich da Skills ausgebildet haben, die für das, was ich heute mache, einfach auch richtig und notwendig sind, und ich da ja weiter auch auf dem Weg bin, einfach denke so, doch, es macht Spaß, im Bildungsbereich tätig zu sein.
Ja, vielen Dank, liebe Katrin, für deine Zeit heute und für die vielfältigen Einblicke. Und ich würde sagen, wir machen einfach noch mal einen Folgetermin, weil ich merke, mir brennen noch ganz viele Fragen unter den Nägeln, die, glaube ich, auch für andere echt interessant sind.
Sehr gerne.
Es ist ein wirklich sehr komplexes Feld, in dem Bildungsfrau Katrin Unger tätig ist. Früher und heute, Politik und Gesellschaft, regionale und globale Vernetzung wirken zusammen. Und immer wieder braucht es neue Zugänge, neue Settings, in denen Menschen sich dem Thema Erinnerung widmen und sich verorten können. Bildungsarbeit in einer Gedenkstätte ist ständig im Wandel. Hier konnte ich aus Zeitgründen mit Katrin Unger leider gar nicht so tief einsteigen, wie es angemessen gewesen wäre. Deshalb werden wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge aufnehmen. Seid gespannt. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.